Hart gecheckt wird euch präsentiert von Prechtl. Regional einkaufen und genießen. Deine Supermärkte in der Region Rosenheim.
Hart gecheckt. Der Podcast zu den Star Bowls Rosenheim. Präsentiert von der OVB-Sportredaktion.
Servus und herzlich willkommen zu Hart gecheckt, dem OVB-Podcast zu den Star Bowls Rosenheim. Diese Woche gibt es den zweiten Teil mit Ernst Höfner. Letztes Mal haben wir mit ihm über seine Spielerkarriere gesprochen. Diesmal soll es um seine Trainerlaufbahn gehen. Die 105. Folge Hart gecheckt. Jetzt geht's los. Viel Spaß.
Marco, ich fange jetzt noch mit einer Frage vorher gleich mal an. Von diesen beiden Meistertrainern, die du ja gehabt hast, was hast du übernommen?
Ja, das übernommen habe ich halt auch, dass man sagt, vom Training, dass wir halt voll trainieren müssen, dass wir Sommertraining machen müssen, dass wir auf dem Eis voll trainieren müssen. Und das habe ich übernommen von den Trainern und dass man halt Struktur braucht.
Warst du ein harter Trainer?
Kann ich nicht beurteilen. Also wir haben ja immer im Grunde zum damaligen Zeitpunkt, ich habe ja viele junge Spieler auch gehabt und junge Spieler wollen halt auch voll trainieren. Das ist nicht, die wollen ja immer, die haben ja viel Kraft und die brauchen ja auch, dass man Trainingsumfänge halt auch macht. Und es war halt zum damaligen Zeitpunkt war das eben so, dass wir viele junge Spieler hatten, aber auch ein paar erfahrene Leute natürlich. Und es war die Mischung wieder.
Ja, wie ist die Entscheidung gereift, dass du Trainer werden willst?
Ja, wie schon gesagt, ich war schon auch körperlich angeschlagen durch meine Verletzung. Und dann war ich ja in der Zeit, habe ich ja schon meine ganzen Trainerscheine gemacht, damit ich später anfangen kann. Hm. Und wie schon gesagt, das war natürlich schon überraschend, aber ich musste mich ja entscheiden. Spielst du weiter oder mache ich Trainer? Mhm. Und da habe ich mich entschieden, dass ich Trainer machen will und habe ja dann auch so neben dem, dass ich jetzt, ich war dann der Head Coach, aber ich konnte ja den Sohn vom Ludwig Bukac, der wo früher Bundestrainer in Deutschland war, konnte ich ja als Assistent gewinnen. Und der hat natürlich auch viele Sachen gehabt, wo wir zusammen halt gesagt haben, wer für was verantwortlich ist. Und so konnten wir halt schon auch gut zusammenarbeiten.
Hm. Jetzt war dann, glaube ich, am Anfang eher so ein bisschen die Unsicherheit nach dem Rückzug 1992. Wusste man ja nicht gleich, in welcher Liga man wieder anfängt, oder?
Ja, wir wussten dann schon, dass wir zweite Liga spielen, aber wir wussten nicht, wie gut wir sind. Mhm. Weil wir haben ja, da war ja, Augsburg war auch noch in der zweiten Liga und so, wir wussten nicht, wie stehen wir jetzt mit dieser jungen Mannschaft. Wir haben natürlich auch erfahrene Spieler gehabt, aber das war so ein bisschen ein Risiko. Und erst nachdem wir angefangen haben zu spielen, am Anfang ist gar nicht so gut gelaufen, aber dann haben wir gesehen, ne, wir sind eigentlich ganz gut. Wir können mit alle Mannschaften mitspielen und wir sind stark und wir haben eine große Dynamik und wir haben eine große Kampfkraft und die jungen Spieler, die haben sich natürlich auch unglaublich gut entwickelt.
Werbung!
Servus Marinus, das Wetter spielt diese Woche nicht mit, der Sommer ist aber da und bei unserem Partner Prechtl laufen die frische Theken richtig heiß. Wir haben die Highlights der Woche hart gecheckt.
Servus Marco, da hast du absolut recht. Mein absoluter Favorit fürs Grillen? Die Tiroler Käsekreiner von der Dorfmetzgerei Pfluger. Und dazu auch noch das exklusive schwäbisch-hellische Schweinefilet. Absolute Top-Qualität für den Rost. Und außerdem habe ich den ultimativen Game-Changer für dich gecheckt. Schau mal auf die letzte Seiten vom aktuellen Prechtl-Prospekt. Da gibt's einen Coupon. Ab nur 5 Euro Einkaufswert kriegst du da 2 Flaschen Wildbräu hell komplett gratis dazu.
Überragend, da schlage ich zu. Und nach dem Grillen brauchen wir natürlich noch was Süßes. Es ist nämlich absolute Hochsaison für regionale Erdbeeren frisch aus Bayern. Im aktuellen Prospekt gibt's dazu sogar noch ein Weltmeister-Tortenrezept von Konditorin Andrea Schirmeier-Huber obendrauf. Übrigens, in Kürze, am 25. Juni, feiert der brandneue Prechtlmarkt in Oberaudorf seine große Eröffnung.
Das wäre ein riesiges Fest fürs Inntal mit so tollen Angeboten. Also Leute, ab zum Prechtl. Denn bei Prechtl, da geht's mal gut.
Werbung Ende.
War es für dich als junger Trainer vielleicht gut, dass du so eine junge Mannschaft hattest mit wenigen Routiniers? Oder?
Auf alle Fälle, weil das ist eben so junge Spieler, wie so Fohlentruppe, sage ich jetzt mal, die marschieren halt. Mhm. Die geben alles und die haben immer Kampfkraft. Und je länger die Saison gedauert hat, hast du gemerkt, die anderen Mannschaften, die gehen immer ein bisschen weiter runter und wir sind immer ein bisschen körperlich stärker geworden und haben dadurch natürlich Oberhand gewonnen.
Haben die dich vielleicht so als den Kapitän von der Meistermannschaft angesehen, die jungen Spieler?
Das ist schwer zu sagen. Also das ist, wie schon gesagt, es kommt immer drauf an, wie erfolgreich ist man. Wenn man dann erfolgreich ist, dann denken die Spieler immer, ja, das ist richtig, was man macht. Das Training rentiert sich, ich bin gut vorbereitet, das System passt. Und das hat ja bei uns, ich habe ja auch nicht gewusst, wie gut wir sind. Und Playoff war dann auch so, dass wir haben ja dann kein Spiel mehr verloren. Mhm. Aber das war dem geschuldet, dass wir immer besser geworden sind, dass die Spieler, die jetzt jung waren, die waren ja gut. Die haben nur keine Erfahrung gehabt. Aber durch das, dass sie halt Erfahrung gesammelt haben, haben die natürlich plötzlich, haben die auch gewusst, ey, wir sind ja eigentlich gut.
Also ganz blöd gefragt, wenn ihr im Lauf seid und wenn der Erfolg da ist, dann würde es reichen, wenn ihr 10 Purzelbaum macht und das Training dadurch wieder beendet? Oder?
Nein, das nicht. Aber du musst ja denken, wenn du erfolgreich bist, magst du auch noch mehr trainieren. Da gefällt dir das Training ja besser. Mhm. Also da hast ja du niemals das Gefühl, dass der Spieler keinen Spaß hat am Training. Und der Sport lebt ja auch von dem, dass der Spieler Spaß hat, dass er trainiert. Nicht, dass ich ihn dazu zwingen muss, dass er jetzt 3-mal rauf und runter läuft, die 60 Meter. Ja. Und das hat dann den Spielern natürlich Spaß gemacht. Wir haben dann noch mehr trainieren können. Wir haben noch mehr uns vorbereiten können. Und das war dann der Erfolg.
Wie war es dann für dich, ehemalige Teamkollegen zu trainieren? Ich meine, mit Ron Fischer, Butzi Reil, Manfred Ahne, das waren auch welche, mit denen du zusammengespielt hast.
Ja, aber ich meine, natürlich werde ich jetzt mit dem Ron Fischer anders reden. Das ist ja klar, den nehme ich ja zu Rate und frage ihn halt, wie schaut's denn aus in der Mannschaft? Das ist ganz klar. Mhm. Und der hält mir ja den, sagen wir mal, wer auch ein entscheidender Spieler war auch da der Rick Böhm. Der quasi immer so vorbildlich als Spieler war, der junge Spieler integrieren konnte, aber der immer auch seine Leistung gebracht hat. Und du konntest dich auf die Spieler ja immer verlassen.
Ja, du hast gesagt, die Mannschaft hat sich gesteigert, hat reingefunden in die Saison. Ab wann hast du als Trainer gesagt, ja, mit der Mannschaft kann man was Großes schaffen?
Ja, das ist dann so ab Mitte der Saison, habe ich das gemerkt, wir können was schaffen, weil wir haben ja damals mit dem Seliger und mit dem Lange zwei junge Torhüter gehabt, die waren erst 20 Jahre, da wussten wir nicht, wie die spielen. Mhm. Aber auf einen Schlag haben wir gesehen, hey, das sind die besten Torwart in der ganzen Liga. Mit denen kann man natürlich auch, eine Meisterschaft gewinnen oder einen Aufstieg gewinnen. Und das war für mich so, ab der Mitte der Saison habe ich gesehen, ne, die gehören, der Seliger war ja einer von den U20-Nationalspieler. Und da habe ich gewusst, okay, das gehört zu den besten Spielern in der ganzen Liga. Mhm. Also, der kann Meister werden.
Der hat ja dann als Zweitligatorwart noch sein Nationalmannschaftsdebüt gefeiert. Das war für mich eigentlich das Sensationelle. Man redet immer von der jungen Mannschaft, aber dass ihr echt mit zwei blutjungen Torhütern da aufgestiegen seid.
Ja, weil, wie schon gesagt, das war halt so, zuerst denkst du, okay, du gehst ein Risiko ein, aber dann nach einer Zeit siehst du, der ist halt gut. Der ist zwar 20 Jahre alt, aber das spielt ja keine Rolle. Er konnte halt einfach die Schüsse halten und war ein Top-Torhüter und es war kein Zufall, sondern rein, dass er halt gut war. Und ob der jetzt ab Mitte der Saison ist das plötzlich, habe ich gesehen, der gehört eigentlich zu den besten Torhütern in der ganzen Liga und das war halt schon ausschlaggebend.
Ich stelle mir gerade vor, wie das auch so im Kopf für dich eine Umstellung ist. Du spielst ein Jahrzehnt lang mit Karl Friesen, der da hinten drin die Ruhe schlechthin verkörpert. Und dann hocken da zwei Blutjunge drin, die du reinstellst.
Ja, aber wie schon gesagt, ich habe gesehen, das sind Nationalspieler, das sind gute Spieler, die sieht man ja auch im Training. Und die können, wenn die Erfahrung sammeln, können sie halt sehr gut spielen. Und das haben die ja auch dann gemacht.
Ja, im ersten Jahr dann gleich den Aufstieg wieder in die Bundesliga geschafft. Wenn du jetzt zurückblickst auf diese Saison, wie schaust du auf dein erstes Jahr als Trainer?
Ja, das war natürlich ein absolutes Glücksjahr, dass man, sagen wir mal, so eine Mannschaft, wie wir damals hatten, wirst du vielleicht nicht mehr bekommen. Das ist nicht so einfach, dass das so wieder hinhaut. Und diese Mannschaft hat halt quasi für diesen Zeitraum, ja, zweite Liga, wo du sagst, jetzt habe ich eine Truppe, die die Liga halt gewinnen kann. Das wirst du nicht mehr so leicht zusammenbringen. Ja? Und durch Aufstieg war mir schon klar, jetzt wird's wieder schwieriger. Weil du musst halt schauen, was, dann kriegst du wieder neue Spieler, kriegst wieder andere Chemie in die Mannschaft rein. Das war für mich schon klar.
Da reden wir wieder über die gute Nachwuchsarbeit. Der Aufstieg war ja auch noch mehr ein Produkt von der Nachwuchsarbeit in Rosenheim, weil es sind ja ganz viele Spieler zurückgekommen, die vorher irgendwo in der zweiten Liga oder Oberliga gespielt haben und aus dem Rosenheimer Nachwuchs stammen.
Ja, sonst hätten wir wahrscheinlich die zweite Liga nicht stemmen können, wenn man jetzt auf so viele Spieler aus dem eigenen Nachwuchs, die mit Emotionen beim Sportbund Rosenheim gespielt haben, wenn man die nicht zur Verfügung gehabt hätten, dann wäre das niemals so, hätten wir niemals so eine gute Mannschaft zusammengebracht. Also das war schon ein Glücksfall, so viele Top-Spieler zu haben.
Ja, 1994 dann das erste Jahr DEL. Rosenheim war Gründungsmitglied. Es gab dann auch den NHL-Lockout mit Doug Wade im Team. Wie war dieses Jahr?
Ja, es war ein super Jahr, weil wir haben plötzlich, hat's geheißen, ja gut, die streiken. Und dann habe ich so ein paar Spieler aus Nordamerika angerufen, die haben, die habe ich ja gesagt, wollt ihr nach Rosenheim kommen? Wir haben so, sind so eine Eishockey-Town, habe ich zu denen gesagt, wo quasi gute Stimmung ist, wo du halt für 4 Wochen gut spielen kannst. Und da habe ich mehrere Spieler angerufen und Doug Bate, der hat sich dann bereit erklärt, dass er halt nach Deutschland kommt. Und natürlich war das ein Top-Spieler, der, sagen wir mal, ja, der hat bestimmte Fähigkeiten halt gehabt, wie man halt auch für unsere Liga braucht. Aber die anderen Mannschaften, ob Landshut oder wie auch immer, die haben ja auch alle sich verstärkt und haben da schon, war dann schon mal ein paar Spieler dabei, die auf dem Niveau waren. Aber die haben halt auch gewusst, es ist für eine bestimmte Zeit, aber der Doug Wade, den konnte man gut integrieren, weil der war jetzt quasi so, es war zwar drüben ein Starspieler, aber er war, hat keine Starlöhren gehabt, sondern der hat sich voll integriert in der Mannschaft und war halt ein Mitspieler, auch ein guter Teamspieler.
Jetzt ganz ehrlich, Ernst, wen hast du noch angerufen? Welcher Topstar ist uns da entgangen?
Habe ich dann noch angerufen? Ich kann es gar nicht mehr alles sagen, wen ich alles angerufen habe, von Philadelphia damals einer der Topspieler und wo ich dann gesagt habe, wir sind genauso wie ihr in Kanada, wir sind auch die härteste Mannschaft in der Liga, komm doch zu uns, wir können die gut gebrauchen, aber der ist dann leider nicht gekommen, aber wie schon gesagt, was heißt leider, wir haben einen Doug Wade bekommen, der war wirklich auch für uns, so für die Mannschaft her schon eine Bereicherung, weil er doch was in die Mannschaft so ein bisschen auch Professionalität nochmal vorgelebt hat und so weiter, obwohl er ja, sag ich mal, das für ihn natürlich eine andere Liga war.
In Landshut hat Pavel Bure gespielt. Ja.
Und Uwe Grupp.
Und Uwe Grupp, genau.
Ja, 1995 kam dann der Abschied aus Rosenheim nach 3 Jahren als Trainer.
Ja, es ist halt, sagen wir mal, in dem Zeitpunkt ist halt im Grunde nicht mehr gelungen, so quasi erfolgreich zu sein. Und ich weiß ja dann, wenn du als Trainer nicht erfolgreich bist, dass du dann entlassen wirst. Ja. Also das war für mich schon klar und das ist natürlich immer eine bittere Sache, wenn man quasi wenn man seinen Job verliert oder wenn man nicht mehr den Trainer machen kann. Aber wenn man das war halt so und ich konnte damit natürlich dann, war dann zeitlang quasi schon ein bisschen, sagen wir mal, niedergeschlagen. Aber ich wusste ja, dass das als Trainer passieren kann. Aber wenn das das erste Mal ist, ist es halt immer schwierig.
Was hast du in deiner Trainerlaufbahn gelernt oder in diesen 3 Jahren Rosenheim? Wie hast du dich als Trainer entwickelt?
Ja, ich habe halt auch gelernt, dass man halt, was Verantwortung bedeutet. Weil Verantwortung bedeutet halt als Spieler, du hast für bestimmte Sache Verantwortung, aber als Trainer hast du halt Verantwortung fürs Gesamte. Hm. Und das habe ich da beim, wo ich das erste Mal entlassen wurde, habe ich das gelernt, was Verantwortung, wie man mal schön sagt, für den Trainer, was die Verantwortung für den Trainer ist und was Verantwortung für den Spieler ist.
Vielleicht war es ja, meine Entlassung ist nie gut, aber die nächsten Jahre waren ja dann relativ turbulent mit dem Bosman-Urteil. Wie hast du das so aus der Sicht gesehen, der natürlich lange die jungen deutschen Spieler propagiert hat?
Ja, das war halt auf der einen Seite, war es halt im Endeffekt für etablierte Mannschaften, war es halt dann schon ein Nachteil, weil man hat ja auch jahrelange Ausbildung gemacht für einen Spieler und die konnten dann halt ohne Ablösesumme gehen. Mhm. Und das war halt für den Verein, der viel Nachwuchsarbeit gemacht hat, war es halt ein Nachteil. Für
zum
andere
Beispiel Vereine, Rosenheim.
Für zum Beispiel für Rosenheim. Für andere Vereine, die wenig Nachwuchsarbeit gemacht haben, war es natürlich ein Vorteil, weil die konnten halt die Spieler dann kostenlos holen. Aber auf Dauer gesehen muss man halt sagen, ist es schon gut, wenn der Spieler keine Ablösesumme kostet, weil er dann einfach schon eine Belastung hat. Also meine erste, weil auf das, wo ich noch zurückgehen kann, wo ich von Augsburg nach Garmisch gewechselt bin, musste ja Garmisch für mich 130.000 D-Mark zahlen. Also ich wurde ja quasi von Augsburg nach Garmisch noch verkauft. Und das ist halt immer für einen Spieler, man ist es halt immer im Eishockey schwer, dass du halt so hohe Summen zahlen kannst.
Was hat Rosenheim für dich bezahlt?
Damals war es dann, da habe ich ja nichts mehr gekostet dann.
Weil ich habe immer so, Garmisch nach Rosenheim, hast du dann da nichts mehr gekostet?
Da habe ich nichts mehr gekostet.
Ah, okay. Das ist ein Schnäppchen.
ja, dann waren noch 2 Jahre beim SC Rissersee als Trainer. Mit ein paar Namen, die heute noch im Eishockey aktiv sind. Christian Winkler, Sebastian Buchwieser, Christoph Sandner, Franz Fritzmeier.
Ja, und wen ich auch noch gehabt habe, den Tim Recken, der war auch noch ein Spieler von mir.
Ja.
Und wie schon gesagt, das war auch in Garmisch war das wieder, da habe ich dann die Möglichkeit bekommen, dass ich da wieder eine Trainerstation machen kann oder dass ich da Trainer werden kann. Und es war auch so eine gute Zeit für mich, weil ich konnte, das Umfeld habe ich ja gekannt in Garmisch. Und natürlich war das damals, die Hacker-Pschorr-Liga war halt auch wieder eine besondere Liga und war schon, sagen wir mal, sehr interessante Liga. Und das war eine tolle Erfahrung.
Das war keine kanadische Bierliga, weißt du? Sondern die zweithöchste Spielklasse und eine richtig, richtig gute und zuschauerträchtige Liga.
Ja, war halt, sagen wir mal, die Reise war halt, sagen wir, mehr Derbys hat es da gegeben, ja, als es ja vielleicht später jetzt ergibt.
Mhm. Bad Hölz war dann auch noch eine Station von dir, auch in der Hagabschau-Liga?
Ja.
Genau. Und ja, für mich auffällig, du hast das vorher schon mal angesprochen. Alle Spieler- und Trainerstationen waren in Bayern.
Mhm. Ja, weil, wie schon gesagt, die Lebensart und auch, bin so ein bisschen verwurzelt und mir, hab das nicht so gern, so irgendwo anders zu wohnen. Also, deshalb habe ich mich da auf den Bereich begrenzt und wie schon gesagt, der Rosenheim war ja, das sagen wir mal jetzt, ist mein Zuhause.
Das hört man gern. Marco, machst du weiter? Oder soll ich weitermachen?
Du kannst gerne weiter.
Dann mache ich weiter. Ja. Und zwar ist zum Nationalteam gegangen. Das war dann schon auch während deiner Tölzer Zeit. Hast du dann schon mit dem Job im Nationalteam gemacht. Als Assistent von Hans Zach.
Ja, ich war Assistent von Hans Zach und ich war dann über lange Jahre auch der Trainer von der U20-Nationalmannschaft.
Genau. Bleiben wir erst einmal beim Herren-Nationalteam. Ja. Wie war das für dich dann so? Als DEB-Trainer zu sein, die Nationalmannschaft zu verkörpern, als Coach auch?
Ja, für mich war das mal so, dass man überhaupt mal erstmal kennengelernt, wie stark sind denn wir im Nachwuchsbereich oder in der Struktur aufgebaut, wie viele Spieler können wir denn überhaupt entwickeln? Mhm. Und natürlich bist du als Nationaltrainer immer, da holst du die Besten, aber du musst natürlich auch schauen, wo kommen die besten Spieler her und wie schafft man es, dass wir mehr gute Spieler ausbilden. Das war jetzt immer schon, weil wir immer gesagt haben, okay, wir haben es jetzt für eine Woche oder 14 Tage, die Spieler, und dann soll man alles rausholen, was in denen drinsteckt. Aber wie können wir es nur machen, dass sie über das ganze Jahr hin besser werden, die Spieler? Das war halt so die große Strukturfrage dann.
Du hast hauptsächlich, also drei Nationaltrainer hast du gehabt, mit denen du zusammengearbeitet hast bei den Herren, aber hauptsächlich mit Hans Zach und Uwe Krupp.
Genau.
Wie war die Zusammenarbeit mit den beiden?
Die war sehr gut, die Zusammenarbeit. Also wir haben uns also immer halt auch menschlich natürlich gut verstanden und ich habe zu beide jetzt noch ein sehr gutes Verhältnis und das war halt auch als Trainerteam musst du natürlich auch mit deinem Headcoach gut zusammenarbeiten, vertrauensvoll zusammenarbeiten und das war halt immer der Fall.
Musstest du Hans Zach hin und wieder bremsen?
Ja, sagen wir mal so, der Hans hat ja vielleicht, sagen wir mal, ein bisschen eine andere Vorstellung. Für viele Leute haben ein bisschen eine andere Vorstellung, dass er so quasi impulsiv ist. Aber der hat halt auch viele Sachen, die halt auch so ausschauen, aber den Spieler halt auch lobt oder mit ihm halt so anders redet. Also das war schon in einem ausgewogenen Verhältnis.
Mhm. Es war ja keine einfache Zeit, wir haben es jetzt gerade gesagt, es war die Zeit vom Bosman-Urteil. Deutschland war in der B-Gruppe und Hans Zach und du, ihr musstest da eigentlich wieder ein bisschen was aufbauen, Deutschland raufbringen und wieder etablieren. Das ist ja dann gelungen, 2 Jahre B-Weltmeisterschaft, dann war der Aufstieg und dann war sie wieder dabei und seitdem hat es ja nie wieder B-Weltmeisterschaft gegeben für Deutschland, aber... Wie herausfordernd waren die Anfangszeit?
Ja, die Anfangszeit war natürlich herausfordernd, weil wir immer, wir haben ja gesagt, wie schaffen wir es, dass wir nicht immer Fahrstuhlmannschaft sind. Also A-Gruppe, B-Gruppe. Und wie etablieren wir uns unter die besten Nationen? Und das war halt immer so der Kernpunkt. Und dann war halt so, dass wir gesagt haben, ja, okay, wir haben jetzt eine Mannschaft, wo man halt bilden muss, wo man Spieler haben müssen. Und zusätzlich braucht man natürlich auch im Bereich Nachwuchsarbeit mehr Anstrengungen, damit wir viel mehr Spieler dazu ausbilden, dass sie später Nationalmannschaft spielen können. Mhm. Und das war immer so die Zweigleisigkeit. Zuerst einmal die beste Mannschaft aufstellen, die momentan zur Verfügung stellt, aber auch in der Zukunft schauen, wie können wir bessere Spieler ausbilden.
Mhm. Es waren ja nicht so viele Spieler damals in der NHL aus Deutschland, wie es jetzt ist. Aber wenn ich so schaue auf den Kader von der ersten A-Weltmeisterschaft 2001, da haben dann gespielt ein Dennis Seidenberg, ein Marcel Gotsch und ein Marco Sturm. Bei euch waren die da.
Mhm. Ja, wie schon gesagt, das war natürlich auch eine Heim-WM. Und die Konten waren dann halt auch so, dass sie halt Playoff nicht erreicht haben oder ausgeschieden sind und dann sind die natürlich gekommen und das waren ja auch Spieler, die praktisch bei uns im Nachwuchs auch schon immer in den Nachwuchsmannschaften gespielt haben und das verbindet natürlich schon, dass du dann einen Bezug hast zur ersten Mannschaft.
Ja, später waren es auch Olaf Kölzig war mit dabei, Christian Ehrhoff oder Jochen Hecht, also auch die bis auf Kölzig war zum Beispiel nicht im Nachwuchs, aber die anderen haben ja auch schon im Nachwuchs teilweise bei dir dann gespielt, ja. In der Nachwuchsnationalmannschaft.
Genau.
Ist das vielleicht auch, diese Verbindung gibt es ja heute nicht mehr, dass der U20-Trainer bei der Nationalmannschaft der Herren Co-Trainer ist. Ist das vielleicht was euch damals geholfen hat, dass du diese Verbindung zu den Spielern aufbaust?
Also ich glaube, dass das schon ein wichtiger Punkt ist, dass der U20-Trainer, der sollte aus meiner Sicht schon dabei sein bei der A-Mannschaft in irgendwelcher Funktion. Weil er kennt ja die ganzen Spieler, er weiß die Eigenarten, wo Spieler haben. Wie schon gesagt, ich habe ja vorher das über die Chemie gesprochen. Ich weiß ja, welche Spieler zusammenpassen schon von U17, U18, U19, U20. Und da würde es schon einen Vorteil bringen, wenn der Bundestrainer einen, sagen wir mal, den Assistenten von der U20 hat. Und es war ja quasi damals auch vom Franz Reinsel, der hat ja gesagt, okay, der U20-Trainer muss ihm als Assistent mit dabei sein und die Erfahrung halt mit reinbringen.
Da sind wir ja schon wieder dabei, was heutzutage noch ein bisschen schief läuft, weil diesmal ist kein U20-Trainer mit dabei. Die Co-Trainer kommen auch ganz spät aus der Liga. her, haben vielleicht auch so mit der deutschen Nationalmannschaft gar nicht so viel am Hut. Also das ist meine Meinung. Ich hätte gerne einen festen deutschen Co-Trainer mit dabei.
Ja, ich meine, das ist halt immer so, dass man halt so den Einfluss von Trainer aus dem Verein, das ist ja nicht schlecht, wenn man die mit dabei hat, aber wie schon gesagt, der Trainerstab ist ja sehr groß. Und wenn ein großer Trainerstab ist, dann kann man ja auch jemanden noch mit dazu nehmen, der aus dem eigenen Stall ist, sage ich jetzt mal, der quasi die Spieler kennt, der mit den Spielern schon eine U18-Weltmeisterschaft gespielt hat, der eine U20-Weltmeisterschaft gespielt hat, der weiß, wie hat er sich entwickelt oder wie ist er mental, wenn es mal nicht so läuft. Also ich glaube, das wäre schon ein guter Einfluss auf die Nationalmannschaft, wenn der in den Trainerstab integriert wäre, ohne dass man jetzt sagt, die anderen, die kann man immer auch gebrauchen, weil die sehen die aktuell, die Nationalspieler, aber er weiß es auch im internationalen Bereich schon.
Ich will den anderen nichts weg, aber von der Teamchemie, wenn sie die Spieler schon in der kurzen Zeit schwer tun, sich aneinander zu gewöhnen, dann denn sie die Trainer auch, dann ist es beim Trainerstaff genauso. Und wenn da schon mal der Trainer und ein Co-Trainer eine feste Gemeinschaft bilden, ja, dann fällt es da auch wieder einfacher.
Ja, ich finde es auch, dass man, also zu meiner Zeit war das eben so, da war immer der U20-Trainer auch der Assistenztrainer mit dabei. Und ich finde das für eine gute Sache und würde das auch, sagen wir mal, richtig finden, dass der Tobi Abstreiter als U20-Trainer im Trainerstab mit dabei ist.
Zu deiner Zeit als Herren-Nationalcoach war es ja dann so, dass Rosenheim ja neu beginnen musste, unten ab 2000 in der Bezirksliga. Aber trotzdem waren dann Spieler immer wieder in der Nationalmannschaft bei euch, die im Rosenheimer Nachwuchs groß geworden sind. Tobi Draxinger, Florian Busch oder auch später Patrick Hauer und Sinan Aktak. Wie war das für dich so auch schön, dass dann noch trotzdem Rosenheimer dabei waren?
Auf alle Fälle. Also ich finde das natürlich immer super, weil ich, wie schon gesagt, ich bin jetzt in Rosenheim verwurzelt und ich finde jeden Spieler, der aus Rosenheim kommt und in der Nationalmannschaft spielt, finde ich großartig und finde es die Nachwuchsarbeit in Rosenheim bestätigt, ja, dass die sehr gut ist.
Und natürlich nicht vergessen darf man Robert Müller. Der auch in der B-Weltmeisterschaft bei euch schon dabei war.
Und war auch einer von den großartigen Torhütern.
Genau. Rosenheimer Torwartschule und Sigi Harrer auch immer.
Sigi Harrer, da hat der Sigi Harrer über Jahre wirklich super Arbeit geleistet und da kommen ja immer, es sind immer gute Torhüter rausgekommen, also auch gut ausgebildete Torhüter.
Weil nächstes Jahr eine Heimweltmeisterschaft anstehen, du hast ja als Co-Trainer der Nationalmannschaft auch zwei Heimweltmeisterschaften erlebt. Es kommt ja vielleicht darauf an, jetzt eine gute Stimmung zu bekommen mit einem kleinen Motivationsschub. Und der kleine Motivationsschub war vielleicht bei euch damals das Eröffnungsspiel auf Schalke, oder?
Auf alle Fälle.
Also man, 70 oder 80.000 Leute.
Das ist halt schon was ganz Besonderes. Und das war damals natürlich auch, wir haben das Eröffnungsspiel gegen die USA und ausverkauft im Grunde das Stadion. Und wir konnten auch noch USA schlagen. Also das war halt, also Auftakt nach Mars, Zuschauer da. Und ja, das war halt was ganz Besonderes.
Marco, jetzt wenn man heute die Weltmeisterschaft betrachtet, auch im Fernsehen, Uwe Krupp ist ja als Co-Kommentator mit dabei bei den deutschen Spielen. Und da haben sie immer wieder eine Szene gezeigt. Viertelfinale gegen die Schweiz, Uwe Krupp, kleines Handgemenge an der Bank. Ich finde, Uwe Krupp hat sich sogar noch zurückgehalten. Ernst Hüfner war ganz vorne dabei.
Ja, das muss ich immer wieder zu den Spielern sagen, macht's das nicht, was ich da gemacht habe. Weil es war halt nicht gut.
Du bist dann auch gesperrt worden fürs nächste Spiel.
Ich bin auch gesperrt worden.
Und das Halbfinale, ja.
Ja. Und ja, das ist halt einfach, ja, man kann es halt nicht erklären, aber man soll es nicht machen.
Emotionen pur?
Emotionen pur, ja.
Hat wahrscheinlich sehr gewurmt, dass du beim Halbfinale nicht dabei sein.
Ja, das ist halt immer, es ist ja klar, dass man, wenn man irgendwas macht, wo nicht in Ordnung ist, dass man dann gesperrt wird und dass einem das nicht gefällt, ist ja logisch.
Aber du musstest auch deine Spieler schützen, hast dich vor deine Spieler gestellt.
Ja.
Das ist natürlich auch erwähnenswert, besonders erwähnenswert. Marco, du bist ja der, ich habe zwar großes Herz für Nachwuchs, aber du bist der, der momentan noch mehr mit drin ist. Deswegen lasse ich dir das Thema Ernst Hüfner als Nachwuchsbundestrainer.
Du kannst gern weitermachen. Ich würde sagen, es ist ein Themenkomplex, oder?
Ein Themenkomplex, okay. Gut, als U20-Coach hat das natürlich auch bei dir begonnen, 1999, dann 98, 99 in der Saison. Und du hast bis 2014 dann die U20-Nationalmannschaft betreut. Was hat denn für dich besser passt? Herren oder hat der Herz doch dann als der Trainerherz dann doch eher für den Nachwuchs geschlagen?
Ja, grundsätzlich ist halt so, dass man Nachwuchs war, ist immer eine große Aufgabe. Und das Wichtige war ja immer, wie schon gesagt, ich habe dann schon frühzeitig auch mit dem Franz Reindl als Präsident, wir haben dann erkannt, dass es wichtig ist, dass wir mehr gute Spieler ausbilden. Und dass wir sagen, okay, wir können jetzt für 14 Tage eine Top-Leistung bringen, aber es wird sich auf Dauer nur was verändern, wenn wir grundsätzlich von unten anfangen, das was zu verändern. Und da ist halt dann auch, wie schon gesagt, das Powerplay 26 entstanden, wo wir gesagt haben, jeder muss Nachwuchsarbeit machen, jeder in Deutschland, und jeder muss auch als Spieler in die, sagen wir mal, einbauen in die Seniorenmannschaften, damit wir gut ausgebildete Spieler haben, die Erfahrung sammeln können.
Wenn man Nachwuchsmannschaften betreut, dann muss man für diese Spiele eine gewisse Empathie und Leidenschaft haben. War das damals schon deine erste Trainerstation schon ein kleiner Vorgriff? Weil da hast du auch viele junge Spieler gehabt.
Ja, ich meine, es war halt im Endeffekt, war es immer so, dass ich gesagt habe, wie kann man junge Spieler nochmals ein Stück auf das internationale Niveau heben? Um das geht's ja, ja. Und das geht aber, man muss immer sagen, als Bundestrainer kann ich ja nur diese Spieler bekommen, die der Vereinstrainer ausgebildet hat. Also haben wir gesagt, okay, ich muss ja mit den Vereinstrainern zusammenarbeiten, dass die Spieler, also dass die mehr trainieren, dass die intensiver trainieren, dass sie besser trainieren. Und das war halt so, dann kriege ich bessere Spieler. Mhm. Also so, wir sitzen ja alle im Eishockey, sitzen ja alle in einem Boot. Und wenn ich mit den Trainern zusammenarbeite, dann kriegen die mehr bessere Spieler raus und wir kriegen insgesamt bessere Spieler. Und das ist ja dann schon auch gelungen. Und das war halt so mit die größte, das ist ja die Leidenschaft, wo ich habe für junge Spieler, an Bedingungen für junge Spieler zu arbeiten, dass die bessere Chancen haben, um im Seniorenbereich zu spielen.
Hm. Du hast viele spätere NHL-Spieler dann unter deinen Fittichen gehabt in der U20. Hat man denn bei den meisten schon gemerkt, okay, da kann es in die Richtung gehen, oder ist da einer dann später erst richtig durchgestartet?
Naja, beim Grubauer habe ich ja gesehen, wenn ich den ins Tor stelle, können wir halt, wir waren ja damals in der zweiten Liga, sind wir ja dann quasi aufgestiegen, und da wusste man halt, er ist halt ein absoluter Top-Torhüter. Mhm. Also da hat man schon gesehen, dass der halt im Endeffekt, sagen wir mal, auf dem Sprung nach oben ist und dass er halt international gut spielt und dass er national gut spielt. Das waren halt so Sachen. Oder ja, beim wir haben ja dann auch noch Sichtungen gemacht mit U15 schon angefangen, und da haben wir schon gesehen, Stützle, Reichel, Peterka, das war der Jahrgang 2002, das sind Top-Spieler. Oder beim Jahrgang jetzt mit Dreiseidel oder Tiffels, oder da waren noch ein paar andere dabei, die alle sehr gut waren, jetzt der Wagner oder der Müller, da haben wir auch schon gesehen, okay, Dreiseidel ist halt absolut top Spieler, und beim Dreiseitel ist halt das Größte, was der Dreiseitel hat, ist im Grunde Selbstvertrauen.
Okay, jetzt haben wir wieder dabei.
Der hat absolutes Selbstvertrauen. Der, wenn dem irgendwas nicht gelingt, denkt er, ja, beim nächsten Mal mache ich es besser.
Der hat irgendwo die Flasche Selbstvertrauen gefunden.
Der hat halt das, der vertraut sich, dass er halt ein guter Spieler ist und dass er den kannst du Selbstvertrauen nicht erschüttern, sag ich jetzt mal so. Und das ist halt einer von denen, wo halt deshalb auch international oder auf NHL-Niveau ganz oben spielen können.
Dann sind wir fast schon bei dem Thema, wie erkennt man in jungen Jahren, ob vielleicht einer auch zum Führungsspieler taugt?
Ja, zum Führungsspieler taugt jemand, der, wo du merkst, der will kein Spiel verlieren. Aha. Und der wird auch, wenn man jetzt so spielen lässt, einfach mal dann, ohne dass man viel sagt, dann siehst du, es gibt Spieler, die wollen, die arbeiten nach hinten und schauen, dass die anderen auch kein Tor schießen und haben so Verantwortung, um ein Spiel zu gewinnen. Und dann gibt's welche, die zocken natürlich auf der blauen Linie, und wenn die mal Scheibe verlieren, dann haben sie es halt verloren. Aber das sind halt dann vielleicht Spieler, die später Überzahl spielen können. Weil da muss er das Risiko mal eingehen, dass mal was verkehrt machst. Aber es gibt halt auch vorsichtigere Spieler, wo du sagst, Und das sind halt auch Führungsspieler dann, wo du sagst, okay, die führen die Mannschaft, weil die wissen, wie von klein auf, wie will ich gewinnen.
Ich suche jetzt mal ein Beispiel. Bei deiner U20 oder bei einer deiner U20-Mannschaften war zum Beispiel Mo Müller schon, der des Kapitäns Zeichen bekommen hat.
Ja, der war halt schon immer, sagen wir mal, vom Einsatz her ein Vorbild. Der hat immer alles gegeben. Das war mal das Erste, dass der, und dann hat er sich immer für die Mannschaft eingesetzt. Mhm. Also es heißt, wenn einer vom Gegner einen Foul gemacht hat, an unserem Spieler war er da und hat quasi sich eingebracht und hat sie mit dem anderen angelegt. Also das war immer schon jemand, der so für die ganze Gemeinschaft Verantwortung übernommen hat.
War denn ein Spieler dabei, den du bei der U20 gehabt hast, wo du dich jetzt später einmal total überrascht hat, wo du gesagt hast, okay, das wäre vielleicht ein ordentlicher DEL-Spieler, aber der dann eigentlich so richtig durchgestartet ist?
Ja, es gibt eben immer so, wo du halt nie ganz genau weißt, wo man am Ende das landet. Ich habe jetzt auch zum Beispiel, so wie jetzt der Rieder, der war ja quasi bei uns schon immer auch dabei. Da haben wir, da war ich immer der Meinung, der wird absoluter Führungsspieler in der NHL und ist er ja dann auch, hat er dann auch lange Jahre dort gespielt. Da haben wir auch schon immer gesehen, das könnte ein absoluter Topspieler werden. Mhm. Oder natürlich beim Leon Dreisaitl haben wir das auch gesehen. Ja. Weil der hat ja sozusagen im Nachwuchs hat er da immer Tore geschossen. Ja? Ja, also das ist, und da war dann, wird es geheißen, ja, der muss ein bisschen mehr Athletik machen. Und dann haben wir immer gesagt, ja, was soll denn der noch Athletik machen? Der schießt ja jetzt schon so viele Tore. Der kann sich halt durchsetzen, der weiß, wie das Spiel funktioniert. Der wird immer seine Tore schießen und Athletik wird er auch bekommen, wenn er mal 19 oder 20 ist. Dann wird er das schon machen. Aber bis dahin mit Tests und so weiter, der beste Test, wo man hat, ist, schießt er auf dem Eis Tore. Und gewinnt er und schießt da, der hat ja schon mal 80 bis 100 Tore im Nachwuchs geschossen, dann weißt du, da muss ich nicht mehr viel verändern, dem muss ich einfach Eiszeit geben. Mhm.
Damals, jetzt haben wir geredet, dass der U20-Trainer als Co-Trainer bei der Nationalmannschaft, bei der Herren-Nationalmannschaft ist. Es war aber umgekehrt genauso. Du hast quasi WM-Turniere bestritten mit der U20, da war Uwe Krupp dein Co-Trainer.
Genau, das war halt, das, sagen wir mal, eine schöne Sache, weil wir ja gut zusammengearbeitet haben und das ist ja immer gut, wenn du so eine Unterstützung hast. Mhm. Also wie schon gesagt, der konnte dann ja auch schon sehen, wer ist denn für mich als Nationaltrainer geeignet, weil der konnte ja dann hautnah feststellen, wie verhält sich ein Spieler. Was hat der für eine Einstellung? Wie spielt der? Und das war halt auch auf erstens mal hat er geholfen, dass wir besser gespielt haben und zu zweitem konnte er natürlich sehen, wie die Spieler dann auch sind.
Ja, aber das ist ja faszinierend. Also keinerlei Allüren, sondern der hat sich dir unterstellt.
Ja, weil der Uwe hat ja keine Allüren, sondern er ist halt auch ein Spieler, der junge Spieler besser machen will. Der will halt auch haben, dass so neue Spieler reinkommen, dass junge Spieler reinkommen, dass man sie besser machen, dass man ihnen hilft. Wie wird das? Dass er seine Erfahrung mit einbringt. Und das hat er natürlich immer in die Jahre gemacht und jetzt auch immer wieder. Mhm.
Hat das der Franz Reindl so vorgegeben oder ist das dann von euch rausgekommen, dass das?
Na, der hat natürlich das schon auch gesagt, warum, dass man halt, sagen wir mal, die Kombination, dass er findet halt diese Kombination für richtig, dass der Trainer der U20-Nationalmannschaft Assistenzcoach bei der A-Mannschaft ist und dass der Trainer der A-Mannschaft auch, das war ja jetzt nicht immer, dass man gesagt hat, er muss jetzt da sein, sondern das war ja schon auch auf freiwilliger Basis. Das ist jetzt nicht, dass jemand sagt, du musst jetzt Trainer sein, sonst hätte es ja eh keinen Sinn, sondern es war schon auf freiwilliger Basis.
Das war der dritte Teil der guten Kombination Ernst Höfner und Franz Reindl. Also nicht bloß in Garmisch zur Meisterschaft und in Rosenheim, sondern dann auch beim DEB zu Erfolg. Marco, da sind wir beim letzten oder beim vorletzten Themenkomplex Ernst Höfner als Talenteentwickler.
Ja, wie war denn die Zusammenarbeit mit dem DEB, beim DEB mit Franz Reindl?
Ja, die war sehr gut. Also der hat halt immer im Grunde den, sagen wir mal, vom sportlichen Teil habe ich natürlich viel übernommen. Und Franz Reindl hat ja immer so das gesamte Übersicht gehabt mit wirtschaftlicher Seite natürlich auch. wenn es gab ja Zeiten, wo DEL und DEB verstritten waren. Und dann war halt die große Botschaft war, wir können nicht immer streiten, da können wir nicht besser werden. Und wie können wir uns vereinen, dass die DEL auch mehr Interesse hat für die Nationalmannschaft? Und da ist halt so ein, Gemeinsamkeit entstanden. Und es war halt auch vorwiegend eben vom Franz Reindl initiiert. Wie schon gesagt, das Powerplay 26, wie können wir insgesamt besser werden? Und Streit ist natürlich nie gut, um besser zu werden, sondern man muss sich immer einigen. Und da war das eben ein großer Punkt, dass wir uns sportlich auch dann halt verbessert haben.
Es kam dann auch die Gründung der DNL, auch ein wichtiger Baustein, glaube ich, in der Nachwuchsarbeit in Deutschland, oder?
Ja, weil das war halt das erste Mal, dass wir gesagt haben, okay, wenn wir professionell oben spielen, brauchen wir auch in der Ausbildung Professionalität. Das heißt ganzjähriges Training, 6-mal in der Woche Training, und das waren halt die Punkte und hauptamtliche Trainer, die sich um die ganze Sache kümmern. Und nachdem dann das erste Mal mit der DNL war, haben wir gesagt, okay, wenn wir die DNL in Ordnung haben, die U20, dann müssen wir den Unterbereich auch in Ordnung bringen, weil wenn wir nicht Spieler oder Kinder aufs Eis bringen, ja, dann haben wir später keine. Also müssen wir auch beim Fußball muss man ja weniger machen, die haben das nicht, aber beim Eishockey muss ich schon schauen, dass ich da Werbung mache für den Eishockeysport, weil es doch ein Haufen Aufwand ist für die Eltern oder für die Familie, die Kinder immer zum Stadion zu bringen.
Ich glaube, diese ganze Arbeit hat dann auch Früchte getragen. Es hat ja Medaillen gegeben für die Nationalmannschaft. Wie viel Ernst Höfner steckt in diesen Medaillen?
Ja, das ist halt immer so, dass man, ich fühle mich schon mitverantwortlich, dass im Eishockey viel mehr heutzutage ist ja so, dass keiner mehr sagt, Nachwuchsarbeit ist eine lästige Sache für mich, sondern jeder ist ja jetzt, sagt, ja, ich habe jetzt eine gute Nachwuchsarbeit und ist auch stolz drauf. Und das ist halt das, so was im Kopf, das bisschen umdrehen, dass man nicht mehr Nachwuchsarbeit als lästige Pflicht ansieht, sondern dass man sagt, okay, das ist jetzt ein wichtiger Bestandteil von dem Ganzen. Und da finde ich schon, dass ich auch da einen Anteil daran hatte.
Definitiv. Wo fehlt es denn heute noch, würdest du sagen?
Ja, es fehlt immer noch im Grunde an dem, dass man sagt, junge Spieler, ja, die sind immer so, dass sie nie so gut sein können wie erfahrene Spieler. Also erfahrene Spieler, wenn ein junger Spieler aus der Nachwuchsarbeit rauskommt, ist wie wenn jemand aus dem Studium rauskommt oder aus der Schule. Und wenn er aber keine Erfahrung sammeln kann, dann wird er nicht so gut sein. Also das Wichtigste ist, schaffen wir es, dass wir Spieler, die jung sind, die gut ausgebildet sind, dass die Erfahrung sammeln können im Seniorenbereich, weil das schon ein Unterschied ist, ob du im Nachwuchs arbeitest oder ob du im Seniorenbereich bist. Mhm. Und wenn wir das noch hinbekommen, dass wir junge Spieler in den Seniorenbereich noch einbauen können und dass wir das schaffen, dann werden wir noch mehr Spieler haben, die international gut werden. Weil immer, wenn man Spieler in Einsatz geht, dann aus meiner Erfahrung, ich habe das meiner Erfahrung als Trainer jetzt gesehen, dass wenn man junge Spieler die Chance gibt, dass sie spielen, dass sie gut werden und dass sie in ein oder zwei Jahren plötzlich Top-Spieler sind.
Man sieht es ja jetzt auch zurzeit in Rosenheim, es gibt immer mal wieder talentierte Nachwuchsspieler, aber die Durchlässigkeit in die erste Mannschaft ist nicht so gut. Stattdessen gibt es immer mehr Zweiflaggenspieler. Was braucht es denn für den Nachwuchs in Rosenheim, damit das wieder besser wird?
Wenn der Nachwuchs in Rosenheim hat, ist ja immer so, dass er auf hohem Niveau stattfindet. Die ganzen Trainer, die dort arbeiten, machen einen hervorragenden Job. Und wie schon gesagt, der Schlüssel ist, wie kriegst du den besten jungen Spieler oder die besten jungen Spieler vom Nachwuchs in den Seniorenbereich. Und das ist halt so quasi die Schlüsselfrage immer, die du hinbekommen musst. Und das ist halt auf der einen Seite ist natürlich auch der Spieler verantwortlich, weil wenn der Spieler oft dann gut ist, wechselt er sofort in die DEL und kriegt dann eine Förderlizenz und wird woanders hingeschoben. So, also da müsste man halt erreichen, dass der Spieler auch mal 2 oder 3 Jahre Geduld hat, bei einem Verein so lange zu spielen, bis er halt sich als Top-Zweitligaspieler zum Beispiel entwickelt.
Da muss man aber als Verein dem Spieler vielleicht einen Plan aufzeigen, dass du 2 oder 3 Jahre bleiben kannst und dich trotzdem weiterentwickelst und dass du genügend Spielzeit bekommst, oder?
Ja, also ich meine, das gehört beides dazu. Der Spieler, weil der ist ja oft beraten von dem Spielervermittler. Und der sagt, ich will haben, dass du jetzt erstmal irgendwo in die DL gehst und dann kriegt er von der DL eine Förderlizenz wo unten rein, in eine andere Mannschaft. Aber nicht in der Mannschaft, wo er eigentlich ausgebildet wurde. Mhm. Und aus meiner Sicht, das habe ich aus eigener Erfahrung, ich habe in Augsburg, bin ich dann halt mit jungen Jahren in die erste Mannschaft gekommen und habe dort Erfahrungen gesammelt im Seniorenbereich. Und da ist eben diese notwendige Zeit, muss halt der Spieler bekommen. Aber er muss natürlich auch so sein, dass er sagt, okay, mich interessiert jetzt nicht, was ich am Anfang verdiene. Sondern das Wichtigste ist, ich will 2 oder 3 Jahre eine Ausbildung haben, wo ich dann später ein erfahrener Profi bin. Mhm. Und das muss halt auch vom Spieler natürlich kommen. Nicht nur, dass der Verein das haben will, sondern es muss auch der Spieler wollen.
Mhm. Du hast jetzt gerade schon angesprochen, Spielerberater spielen da eine Rolle. Was, ich meine, heutzutage ist es jetzt ja schon so, dass Nachwuchsspieler mit 14 oder mit 16 schon einen Berater haben. Was hältst du von sowas?
Ja, ich habe ja auf der, sagen wir mal so, wenn jetzt du ein guter Spieler bist, ja, dann wirst du sowieso es immer wieder schaffen, ja. Mhm. Und ob du 3-mal wechselst oder 4-mal, das spielt überhaupt keine Rolle, sondern das Entscheidende ist, er muss sich im Klaren sein. Er muss mit seinem eigenen Verein reden. Also ich bin der Meinung, dass er mit seinem Verein als erster reden muss, ohne dass er einen Berater hat. Und der sagt, wie du auch gerade gesagt hast, wenn ich ihm aufzeige, wie ich kümmere mich um dich, dass ich deine Karriere vorantreibe. Was kann ich für dich machen? Und da muss man halt dem jungen Spieler mal 2 oder 3 Jahre im Plan aufzeigen. Und dann muss er natürlich auch damit einverstanden sein. Nicht, dass er plötzlich meint, jetzt, wenn ich wechsle, dann wird meine Karriere verbessert. Sondern der Spieler muss quasi da sein Interesse haben, dass er an dem Stammverein, wo er ausgebildet wird, auch zum Profi ausgebildet wird. Und der Verein muss halt schauen, dass er den besten Spieler ja so ausbildet, dass er später davon profitiert.
Mhm. Es gibt ja diese Regelungen in der DL, diese U21-Regelung in der DL2. Gut gemeint, aber ich sage jetzt mal, wenn ein junger Spieler in der DL in der vierten Reihe für 2,5 Minuten pro Spiel reinkommt, kriegt vielleicht die Förderlizenz in der DL2 und spielt da aber auch nicht mehr als 6,5 Minuten in der vierten Reihe, dann kommt er ja nicht weiter, oder?
Ja, sagen wir so, ich kann mir jetzt nur sagen, was ich jetzt, wenn ich junger Spieler wäre, ja? Weil du gefragt hast, warum bin ich jetzt nirgends anders hingegangen, ja? Weil ich habe gedacht, das ist für mich der beste Weg. Und jetzt, wenn ich junger Spieler bin in Rosenheim und bin 17 Jahre alt, dann gehe ich halt zum Verein und sage, wie schaffen wir es, dass ich bei euch ein guter Zweitligaspieler wäre oder dass ich Stammspieler in der zweiten Liga wäre. Ja. Was können wir machen? Und da brauche ich jetzt keinen Berater. Ich kenne ja die alle.
Ja.
Und dann sage ich halt zu dem, ja, ich will das machen. Ich habe schon gesehen, ich spiele jetzt in der Nationalmannschaft und ich rede doch besser mit dem Vorstand, als wenn ich jetzt noch zusätzlich jemand anderen mit dabei habe. Vielleicht nehme ich noch meine Eltern mit oder meinen Vater. Aber ich würde schon von mir aus auf den Verein zugehen und sagen, ich will bei euch bleiben, ich will ein guter Spieler werden. Was können wir gemeinsam machen? Und können Sie mir einen Weg aufzeigen?
Wenn man jetzt auf andere Nachwuchsstandorte schaut, auch in Deutschland, dann sieht man eigentlich gleich, dass die oft so von der Infrastruktur zumindest eine zweite Eisfläche haben. Das hat man ja in Rosenheim nicht. Wie wichtig wäre das für Rosenheim, dass sowas kommt?
Ja, es ist halt immer so, dass du, ich habe ja in der Zeitung gelesen, dass die Rosenheimer Eisfläche so, sag mal, stark frequentiert ist und schon arg genutzt wird. Und da ist ja immer so, wenn das, sagen wir mal, man ist ja am Limit dann. Irgendwann bist du ja mit einer Eisfläche am Limit und du kannst ja gar nicht mehr machen. Und da ist halt schon, wäre es halt schön, wenn das irgendwie gelingen würde, eine zweite Eisfläche zu haben oder nebendran was zu machen. Aber das ist halt immer, da ist man ja immer, muss man halt abwarten, ob es gelingt. Mhm. Wünschenswert ist es immer, aber muss ja auch bezahlt werden, es muss alles gemacht werden, das kann ich schwer sagen. Als Außenstehende kann man natürlich sagen, leicht, das ist der Wunsch, weißt du, aber ob es machbar ist und ob es umsetzbar ist. Ja.
Wir haben ja vorher auch schon immer geredet, wie wichtig das ist, dass man spielerfrei im Kopf ist. Ich kann mir schlecht vorstellen, dass du frei im Kopf bist, dass du ohne Druck trainieren kannst, wenn du von der Schule heim schnellst Zeug packst, schaust, ob du pünktlich zum Training kommst, weil du um 13 Uhr unter der Woche die Eisfläche hast, wo deine Mannschaft trainiert. Ich glaube, dass da, also für mich unabdingbar war zwar die Eisfläche in Rosenheim.
Ja, man, es ist ja immer so, das erzeugt halt immer Stress, ja? Während auch für Eltern.
Ja, klar.
Und das geht's ja auch, weil du brauchst ja für den Sport brauchst du Eltern, die dich mit unterstützen, damit die dich überhaupt an die Eisfläche hinbringen. Und wenn natürlich das Entspannende ist, dass um 17 Uhr zwei Mannschaften trainieren können statt einer, dann entspannt natürlich das Ganze, gell?
Und wenn du um eins Mittag trainierst, dann hat ja vielleicht der Elternteil nicht einmal Zeit, dass die hinfahrt und dann muss der Spieler vielleicht zwangsläufig irgendwann mal aufhören.
Und das ist halt in anderen Sportarten ist es leichter, weil du hast halt mehrere Fußballplätze, du hast das ist ganz was anderes und Eishockey hat halt nur dieses eine Stadion. Und da können halt nicht alle zur gleichen Zeit trainieren. Ja. So musst du das immer so geschickt machen. Es ist ja schon früher passiert, dass man schon früher erreichen konnte. Aber wenn natürlich du zeitgleich trainieren kannst, dann ist es halt wenn zwei Mannschaften zur gleichen Zeit trainieren können, jetzt geht ja schon die erste Mannschaft dem aus dem Weg, indem sie am Vormittag trainieren, dann wird abends schon mal die Zeit freigeschaufelt. Aber trotzdem hast du ja immer noch ist es halt gut, wenn es eine zweite Eisfläche gibt. Das ist ja ohne Zweifel.
Jetzt sind wir schon bei Rosenheim. Wenn man jetzt mal auf die Star Bulls schaut, auf die Profimannschaft, vor ein paar Jahren der Aufstieg jetzt wieder in die zweite Liga. Jetzt hat man sich oben auch wieder etabliert in der zweiten Liga. Wie blickst du auf die Star Bulls heute?
Ja, die haben sie jetzt Jahr für Jahr haben sie die eigentlich verbessert, muss man sagen. Und das einzige Problem ist halt immer, dass du immer wieder fast eine neue Mannschaft wieder bilden musst und du nie weißt, wie passt sie zusammen. Es ist halt das Komplizierte ist ja immer, wenn du was Neues machst und so viele Spieler dann austauscht, dann weißt du nie, gelingt dir wieder was oder gelingt es dir nicht. Mhm. Und das ist halt der einzige Unterschied jetzt von, sagen wir mal, von DL-Vereinen, die halt vielleicht immer auf einen großen Basis von Spielern zurückgreifen können und nur Teile auswechseln. Während Rosenheim, da ist jetzt, weiß man jetzt nicht, wie die nächstes Jahr sind. Mhm. Ob die besser werden können als Platz 3, kann man noch nicht, ist schwer zu erkennen, weil du weißt ja nicht, wie die Mannschaft jetzt zusammenpasst.
Da sind wir wieder dabei. Wenn du eine Mannschaft aus mehreren eigenen Spielern hast, dann bleiben da die und dann weißt du auch schon, was du hast. Dann hast du den Stamm der Mannschaft zumindest schon mal.
Ja, aber es ist halt wahrscheinlich nicht so einfach, den Stamm der Mannschaft zu behalten, weil du, ja, wenn jetzt einer ganz gut spielt,
dann geht er raus.
Dann geht er wieder raus aus der Mannschaft, oder? Dann wird er auffällig, dann kannst du nicht ganz genau halten. Das ist halt immer das Schwierige, wo du jetzt momentan in der Liga halt hast. Und jetzt habe ich gesehen, es sind einige weggegangen, ein paar haben aufgehört, dann kommen wieder eine dazu. Jetzt bist du vorher, weißt du nie, wie es passt. Wie sind die anderen Mannschaften? Es ist immer schwierig.
Ja, jetzt spielt Rosenheim mittlerweile seit über zwei Jahrzehnten nicht mehr in der obersten Liga. Gehört Rosenheim eigentlich in die DEL?
Man, man muss das Ganze erstmal schaffen. Man wollen oder können und so weiter, das ist ja immer viel. Aber wenn ich jetzt sehe, wer alles nicht mehr in der DL spielt und früher gespielt hat, die Zeiten haben sich halt schon geändert. Und es ist nicht mehr so leicht in der DL dann aufzusteigen und auch drinnen zu bleiben. Und wie schon gesagt, wenn du jetzt eine neue Mannschaft wieder aufbaust, die Frage ist, wie stark ist die Mannschaft? Und die muss ja erst einmal sich durch die Playoffs arbeiten und muss erstmal jetzt sich etablieren in der Saison. Dann muss sie dort wieder einen guten Platz erreichen. Ja? Und das kannst du nie vorher sagen, wenn du nicht weißt, wie die Spieler miteinander harmonieren.
Jetzt haben wir Rosenheim in der DEL, vielleicht. Nein, schauen wir mal, was so alles passiert. Ernst Höfner im Eisstadion in Rosenheim zuletzt gewesen am?
Ich war da, wo letztes Jahr, wo doch die Ehrung war von der Meisterschaft.
85er Meistermannschaft, 80, ja. Genau.
Mal schauen. Ich würde schon lieber nochmal gehen, aber ich muss halt schauen, wie ich das mache.
Ja, wie verfolgt Ernst Höfner das Rosenheim Eishockey?
Ja, ich verfolge es natürlich immer. Ich habe großes Interesse am Rosenheim Eishockey. Und mir macht es halt, ich finde es gut, wenn man halt auch so, was das Beste ist, dass halt so viele Zuschauer kommen. Ja. Und dass die Begeisterung halt in der Fanbasis halt so groß ist. Ja. Mhm. Und dass halt dort eben auch viele Sponsoren natürlich gibt, die das Ganze unterstützen. Das finde ich auch unglaublich gut. Ohne die wird es ja nicht gehen. Das wissen wir ja alle, dass das nicht gehen würde, wenn du nicht auch Sponsoren hast, die das Ganze unterstützen. Und das ist halt immer schön zu sehen, dass Eishockey in Rosenheim immer noch einen hohen Stellenwert hat und dass die Zuschauer das annehmen, dass Sponsoren das annehmen, dass das schon so Kultur halt ist in Rosenheim. Hm. Eishockey.
Man sieht sie mir beileibe nicht an, aber Ernst Höfner ist schon Rentner. Ja. ohne Eishockey geht das überhaupt?
Naja, ich bin ja immer noch, sagen wir mal, jetzt in meiner Tätigkeit als Rentner bin ich ja in Brandenburg doch in der Schule und mache da Sportlehrer. Das macht mir großen Spaß, weil da ist es eben so, dass da meine Tochter ja als Lehrerin arbeitet und da wird ja immer mal so, dass ja einige gebraucht werden, die aber keine volle Stelle mehr haben, sondern dass die ausnahmsweise halt dabei sind. Und da macht mir das halt auch Spaß.
Immer noch Arbeit mit jungen Menschen. Immer
Arbeit mit jungen Menschen und das ist einfach eine schöne Sache, gell?
Ja. Super. Schöne Sache war es, dass du bei uns warst. Also jetzt haben wir dich sehr lang strapaziert. Vielen herzlichen Dank und das war unsere Folge von Hart gecheckt, diesmal mit einem der großen Rosenheimer Meisterhelden und Aufstiegstrainer Ernst Höfner. Vielen Dank fürs Dabeisein und euch sagen wir auch Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ja. Servus.
Podcast schon vorbei? Dann gleich noch was einkaufen. Hart gecheckt wurde präsentiert von Brechtl Bad Aibling, Brandenburg, Raubling und Bad Fallenbach. Bis zum nächsten Einkauf und zum nächsten Podcast.